Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger, guten Morgen. Es ist meist ein schleichender Prozess. Manchmal entwickelt es sich auch recht schnell. Ein Mensch verändert sich, vertauscht Worte, vergisst, was er gerade noch vorhatte, erinnert sich nicht an Namen von Bekannten, wirkt vielleicht verwirrt und reagiert abweisend bis aggressiv. Wir sprechen heute in der Lebenszeit über demenzielle Erkrankungen. Was geschieht in den Familien, wenn ein Angehöriger an Demenz erkrankt? Die Familie im Ausnahmezustand. Wie erleben das die Partnerin, der Partner, Kinder, Enkelkinder? Wenn Angehörige an Demenz erkranken, das Thema also dieser Lebenszeitausgabe, und sie können sich wieder beteiligen, eigene Erfahrungen auch schildern, Beobachtungen aus der Familie, dem Freundeskreis. Es geht um Pflege, Zuwendung. Selbst wenn sich der vertraute Mensch stark verändert, wie kann die Zuneigung da aufrechterhalten werden? Was passiert in der Beziehung? All das wollen wir besprechen. 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen möchten. Noch einmal 00800 4464 4464. Und Sie haben auch die Möglichkeit, eine E-Mail an uns zu schreiben. Die Adresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de, und vielleicht hören wir Sie dann ja auch gleich bei uns in der Sendung. Auch unsere Gäste können aus eigener Erfahrung berichten. Sophie Rosentreter ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Sie hat, und jetzt zitiere ich von der Homepage ihrer Firma, ihre demenziell veränderte Großmutter gepflegt und im Jahr 2010 die Produktionsfirma Ilses Weite Welt gegründet. Sie dreht Aufklärungsfilme für Pflegende, Erinnerungsfilme für Menschen mit Demenz und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Demenz mit Leichtigkeit zu begegnen. Guten Morgen nach Hamburg.
Guten Morgen, freue mich dabei zu sein.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Was Sie genau anbieten und wie Sie darauf gekommen sind, das berichten Sie uns. Im Studio bei mir sind zwei Herren, die ebenfalls mit einer demenziellen Erkrankung eines Angehörigen zu tun hatten. Das ist Frank Hauser, er ist kommunalpolitisch bei den Grünen engagiert, aber deswegen nicht bei uns da, jetzt hier, sondern er leitet auch die Angehörigeninitiative Ariadnefaden, die sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen richtet und hat eben auch eigene Erfahrungen gemacht. Wollen Sie den Angehörigen Informationen und Unterstützung mit der Organisation anbieten? Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ebenfalls im Studio hier in Köln ist Karl-Heinz Elsner. Er gehört mehreren Angehörigengruppen an. Guten Morgen auch an Sie.
Guten Morgen.
Und Herr Elsner, Sie haben Unterstützung in Angehörigengruppen gesucht, nachdem Ihre Frau die Diagnose Alzheimer bekommen hat. Sie ist inzwischen verstorben. Das ist noch recht frisch, erst im vergangenen Sommer. Die Diagnose Alzheimer, Ihre Frau war da 68 Jahre. Wie haben Sie das damals aufgenommen?
Nein, sie hatte nicht Alzheimer. Sie hatte von direkt frontotemporale Demenz. Das ist die schlimmste Demenzkrankheit. Nur 3 oder 4% leiden darunter. Und sie ist nicht im Sommer, sondern erst im November. Also ist noch nicht so lange her gestorben.
Schön, dass Sie da sind und schon berichten können und mögen. Ja. Der Verlauf der Erkrankung entwickelte sich also sehr schnell. Sie haben es gerade geschildert. Wie haben Sie das erlebt?
Wie habe ich das erlebt? Grausam. Es war eine andere Frau neben mir zu Hause. Es war alles nicht mehr so, wie es früher war. Es war wirklich eine andere Frau. Und es wurde immer schlimmer. Und irgendwann musste ich sie leider einweisen lassen.
Das heißt, am Ende konnten Sie die Pflege nicht mehr übernehmen, haben sich Hilfe und Unterstützung geholt, haben Sie woanders hingebracht.
Ja.
Sie sind in 5 Angehörigengruppen, die Sie wann und warum dann aufgesucht haben?
Aus dem Grund, um nicht allein zu sein. Ich habe gemerkt, dass andere Angehörige dasselbe Problem haben. Und man konnte sich unter den Angehörigen austauschen. Einer sagte, das habe ich so erlebt. Und dann sagte ein anderer, oh, das habe ich auch so erlebt. Und dann müssen sie das und das machen. Oder wenn irgendein Neuer kam und sagte, ich habe keine Geduld mehr, dann haben wir alle die anderen gesagt, sie müssen Geduld haben. Habe ich nicht, haben wir gesagt, das hatten wir auch nicht. Das muss man lernen. Als Angehöriger auf jeden Fall. Denn der Demenzkranke, der kriegt ja nichts mehr mit, ne?
Und Frank Hauser, ich habe es gesagt, Sie leiten eine Angehörigeninitiative in Köln. Bei Ihnen war es die Mutter, die krank wurde und die Sie begleitet und gepflegt haben. Sie war schon 82 Jahre alt, als sie erkrankte. Und bis dahin war sie was für ein Mensch?
Meine Mutter war sehr lebenslustig. Jemand, der Sonne mochte, jeden Tag schwimmen ging und das Leben lebte. Und Ich weiß nicht, nur Schlechtes zu berichten, weil meine Mutter hatte das große Glück, eine Demenzform zu haben, die nicht mit Ängsten verbunden war. Und sie hat eigentlich bis auf die letzten 3 Monate das Leben also auch weiter genossen, soweit man das sagen kann. Auf jeden Fall haben wir versucht, was Angehörigen eben möglich ist, das so zu gestalten, dass das Leben für sie lebenswert bleibt.
Und allein aus den Schilderungen von Ihnen beiden hört man heraus, dass es sehr unterschiedliche Formen gibt. Darauf werden wir in der Sendung auch noch eingehen später. 82 Jahre alt war Ihre Mutter, als erkannt wurde, dass sie an Demenz erkrankt ist. Wie hat sich das gezeigt?
Wie gesagt, sie war lebenslustig. Sie verbrachte den Winter in Mallorca und den Sommer auf einem Campingplatz. Und dann wurde mir halt berichtet, dass sie ihr Zimmer nicht mehr gefunden hatte, beziehungsweise ihren Campingwagen. Und dann ist man natürlich als Sohn, der einzige Sohn im Lande, meine Schwestern sind ausgewandert, gehalten, da irgendwas zu unternehmen. Und dann war der Schritt da eben immer häufiger zu erscheinen, um nach dem Rechten zu gucken. Ist sie ernährt? Trinkt sie gut? Bis das nicht mehr funktioniert und sie dann eben bei mir zu Hause eingezogen ist.
Wie alt waren Sie damals?
Ich war damals 52, so die Ecke, und das hat mein Leben natürlich komplett umgeworfen. Ich hatte mir vorgestellt, ja, die ist dann jetzt bei mir zu Hause und ich mache weiter mein Geschäft, ich bin Selbstständiger, und das ging vom ersten Tag überhaupt nicht. Ich war da komplett eingebunden, weil sie natürlich auch nach 3 Minuten vergessen hatte, was wir vereinbart hatten, dass ich vielleicht mal einen Kunden anrufen muss oder dass ich mal am Computer was machen muss. Das konnte sie nicht mehr verstehen. Sie wollte dann mit mir spazieren gehen, Eis essen, und das veränderte mein Leben doch ganz doll.
Ja, das ist die Frage, was macht man dann in so einem Fall? Sie hatten einen Beruf, Sie sind berufstätig, Sie mussten ja tatsächlich Ihren Alltag auch...
Ich bin beruflich total abgestürzt, bis auf null. Ne? Und habe dann auch nach Wegen gesucht. Ich hätte das aber nicht beenden können, weil damals habe ich keine Möglichkeit gesehen, sie irgendwo hinzutun, wo ich zu stehen kann. Also alles, was ich bis dato damals gesehen hatte, war nicht akzeptabel. Das hätte ich nicht gemacht, bis ich eben diese Wohngemeinschaft gefunden hatte, die der Weg war, dass ich loslassen konnte. Aber das war ein ganz, ganz langer Weg. Ich habe alleine fürs Loslassen 2-3 Jahre gebraucht.
Und beruflich, was ist da passiert?
Ja, ich konnte halt nichts mehr machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden Dementen zu Hause, dann könnten Sie nicht in die Redaktion fahren, dann könnten Sie nicht akquirieren, dann könnten Sie als Journalistin nicht arbeiten. Und das habe ich vollkommen unterschätzt. Ne? Ich habe dann 2-3 Jahre aus den Ersparnissen gelebt.
Karl-Heinz Elsner an Ihrer Seite, wenn ich Ihren Blick sehe, dann kennen Sie das. Das haben Sie auch erlebt.
Ja, man kann... Der Alltag ist nicht mehr Alltag. Das ist also ein ganz neuer Alltag, und die Demenzkranken, die machen Sachen, die man als normaler Mensch, sagen wir mal, nicht nachvollziehen kann. Und vor allen Dingen dieses Vergessen, was vor 5 Minuten war, das wissen die alles nicht mehr. Und dann muss man auch noch, das heißt nicht muss man, sondern muss ich als Angehöriger die Faust in der Tasche machen, am besten beide, weil man sonst ausflippen würde, und das wäre genau das Verkehrteste.
Wie schwer ist das?
Ja, wie schwer ist das? Sehr, sehr schwer, sehr schwer.
Sophie Rosentreter ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Ich habe es eingangs schon gesagt, Sie sind Geschäftsführerin einer Filmproduktion, der Firma Ilses Weite Welt, die Sie 2010 auch gegründet haben, und zwar nachdem Ihre Großmutter verstorben ist, Oma Ilse, nach der Sie die Firma dann ja auch benannt haben. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Großmutter?
Ach, sehr gut. Ich hatte ein ganz enges, innigliches Verhältnis zu meiner Großmutter und habe eine ganz wunderschöne Kindheit erleben dürfen durch meine Großmutter und meine Mutter. Wir haben alle zusammen in einem Haus gewohnt, und es war mit Liebe und Zuckerguss überdeckt, meine Kindheit. Und umso erschreckender war dann die Veränderung auch meiner Großmutter in ihrer Demenz. Und auch wir haben uns vor ihr gefürchtet, und das kannte ich nicht. Ich hatte Angst vor meiner Angst. Heute weiß ich, dass ich die Situation natürlich völlig falsch eingeschätzt habe und dass ich mit Methoden und einem imaginären Koffer aus Wissen an der Seite ganz anders hätte reagieren können. Aber dieses Thema wird ja nicht besprochen. Das findet ja nicht statt in der Schule oder im Kindergarten. Insofern, wie sollen wir wissen als pflegende Angehörige, dass es so etwas wie Validation, integrative Validation oder andere Wege eben der Kommunikation auch gibt? Und ja, das war also dann sehr erschreckend auch für uns, unsere Großmutter oder meine Großmutter dann so zu erleben.
Das fehlende Wissen, trotzdem man weiß, dass Demenz eine Volkskrankheit ist. Das heißt, es trifft sehr viele Menschen, vorwiegend im Alter. Ihre Großmutter war dann 5 Jahre bei Ihnen noch weiter zu Hause, wurde von Ihnen und Ihrer Mutter betreut. Sie haben gesagt, Sie haben sich zeitweise gefürchtet. Was haben Sie denn da gefürchtet?
Die Wut in den Augen meiner Großmutter, ich habe sie nicht wiedererkannt und sie stand ständig vor unserer Tür. Also sie hatte im Mehrfamilienhaus im 2. Stock gewohnt, wie am Erdgeschoss, und sie kam immer runter, völlig verzweifelt. Oder ich mache es an einem Beispiel fest. Sie kam eines Morgens runter in Panik und sagte, da stand ein Mann bei mir die ganze Nacht vor meinem Bett und hat mich beobachtet. Und das war eine ganz skurrile Situation, in der ich mich zurückgezogen habe und wir, also meine Mutter und ich, gemeinsam versucht haben, meine Großmutter in die Realität zu holen. Wir haben gesagt, Omi, denk doch mal nach, das kann doch gar nicht sein. Wir haben Schlüssel, du hast einen Schlüssel. Wer soll denn da nachts zu dir kommen? Aber das hat mich natürlich dann über Tage begleitet. Heute weiß ich, dass Halluzinationen möglich sind in einer Demenz. Das heißt, es hing da wahrscheinlich eine Jacke und ein schlechter Lichteinfall und dann noch eine Erinnerung dazu und schon bastelt sie sich dort einen Mensch hin. Und dann hätte ich ganz anders reagieren müssen, hätte nicht ihr den Spiegel vorhalten müssen und sagen, mit dir stimmt was nicht, denk doch mal nach, sondern ich hätte sagen müssen, oh Gott, wie furchtbar, du Arme. Die Welt der Menschen mit Demenz erstmal für bare Münze nehmen, auch wenn es für uns fremd scheint, erstmal ihre Realität in unsere Realität sozusagen reinholen oder in ihre eintauchen und von dort kann man sie dann wieder auch wegbegleiten, aber das wusste ich nicht.
Und wenn man ihnen zuhört, merkt man auch, mit welcher Passion Sie inzwischen genau das auch betreiben wollen, nämlich aufzuklären. Ja. Sie haben dazu, das habe ich jetzt gesagt, die Filmproduktion Ilses Weite Welt auch gegründet. Und wir hören mal ganz kurz, was Sie da machen. Sie haben auch eine Kooperation mit der DRK. Pflegeleicht heißt die Filmreihe, mit der Sie auch über die Bedürfnisse Demenzkranker aufklären wollen. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat uns Ausschnitte zusammengeschnitten. Wir hören mal rein.
Weiter geht's mit unserer Filmreihe Wie fühlt sich Demenz eigentlich an?
Für uns ist es oft unmöglich nachzuempfinden, was Menschen mit Demenz täglich durchleben. Im Selbstversuch möchte eine pflegende Angehörige jetzt wissen, was es heißt, sich selbst nicht wiederzuerkennen.
Tina, erzähl mal ganz kurz, was haben wir vorbereitet?
Wir haben hier eine Station für Ein- und Fremdwahrnehmung. Es ist ihre Aufgabe, sich die Kette umzubinden und wir haben hier dafür einen speziellen Spiegel vorbereitet.
Menschen mit Demenz leben in ihrer, ich sag mal, eigenen Welt meistens irgendwo in dem Jugendalter als junger Erwachsener. Und es ist völlig real, diese Welt. Ja, und wenn man dann morgens ins Badezimmer kommt, sich im Spiegel sieht, es ist natürlich gar nicht mein Spiegelbild. Es ruft genau die Gefühle wach. Man ist erschrocken, man hat Angst, da steht jemand Fremdes. Das ist, bin ich nicht. Wer ist das da in meinem Badezimmer? Es macht wütend, weil derjenige äfft einen auch noch nach.
Und dieses Problem, sich zu waschen, sich anzuziehen im eigenen Badezimmer, in der Häuslichkeit, ist ein riesengroßes Problem. Es gibt da tatsächlich eine ganz einfache Regelung: Spiegel abhängen.
Heute nehme ich mir das Thema Mythen und Irrtümer vor. Die Demenz lässt da so einiges an wilden Vermutungen zu. Was wirklich dran ist an diesen Theorien, dafür ist dieser Film gut.
Wenn ich eh schon schusselig in meinem Leben war, ist dann das Risiko für mich umso höher, dass ich an Demenz erkranke?
Also ich glaube, dass man sich Gedanken machen muss, wenn man über längere Zeit immer wieder gleichartige Gedächtnisstörungen bemerkt. Aber ansonsten glaube ich, dass so im Alltag das eine oder andere Vergessen ganz normal ist.
Jetzt gleich geht es um eine Alltagssituation, und zwar Essen.
Menschen mit Demenz haben oft einen Tunnelblick, sie können Farben nicht mehr so gut erkennen und haben meist eine verschleierte Sicht. Dieser Effekt wird durch die verschmierte Taucherbrille erzielt.
Es ist ja peinlich, wenn man kleckert, ne? Also ja, dieses Schamgefühl können ja auch Menschen mit Demenz definitiv noch empfinden. das Angebot auf dem Tisch reduzieren und möglichst nur wirklich das hinstellen, was man auch essen kann. Wir pflegenden Angehörigen wollen es ja schön machen. Ja. Deshalb stellen wir hier noch ein Blümchen hin und da noch Kastanien. Aber das ist für mich als Betroffener viel zu viel Information. Und dann weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Es kann dazu führen, dass ich sage, ich habe keinen Hunger. Nee, ich möchte nichts essen. Und ich hoffe, wir konnten für Sie so einiges verdeutlichen. Die Körperwahrnehmung verändert sich, die Sinne verändern sich. Gehen Sie da wieder in die andere Welt ein, tauchen Sie da ein. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Selbsterleben noch so lange wie möglich zu gestalten. Und ja, wir müssen einfach unterstützen und das gelingt.
Ja, Eindrücke von der Arbeit von Sophie Rosentreter, Ausschnitte aus der Filmreihe Pflegeleicht in Kooperation mit der DRK. Und da hört man es auch ganz deutlich in diesen Ausschnitten, der Wunsch nach Aufklärung. Und ja, der kam nach dem Tod ihrer Großmutter, auch nach Veränderung. Sie haben ja vorher ganz andere Dinge getan. Sie waren Model und auch MTV-Moderatorin. Sie haben ganz anders gearbeitet. Dann ging es eben in eine andere Richtung. Da spielte auch die Erfahrung der beiden Jahre vor dem Tod der Oma eine Rolle im Pflegeheim. Wie erging es denn Ihrer Großmutter dort?
Ach ja, nicht so gut, aber das lag auch daran, weil wir nicht wirklich unterstützt haben. Also wir pflegenden Angehörigen, wir sind ja, wenn wir jemanden ins Pflegeheim abgeben, dann sind wir ja am Ende meistens, ne, und haben viel zu spät schon reagiert und sind weit über unsere Grenzen hinausgegangen. Und dann machen wir oft Folgendes in stationären Einrichtungen, wir fangen an zu meckern, weil wir denken, das hilft ja. Also man kann ja irgendwie noch was Gutes tun, indem man sich beschwert, wo ist denn die weiße Bluse meiner Großmutter, wo ist ihr Schmuck und wieso wird sie nicht beschäftigt. So, und ja, ich wusste nicht, dass Blusen im 5-Minuten-Takt verschwinden. Ich wusste auch nicht, dass meine Großmutter ihren Schmuck gerade mal wieder unter der Matratze geparkt hatte, weil sie es noch aus den Kriegszeiten so kannte. Und ich wusste auch nicht, dass Omi vor 5 Minuten gefragt wurde, möchtest du gerne runterkommen oder möchten Sie runterkommen zum Malen? Und sie Nein gesagt hat. Also ich habe da auch nicht unterstützt. Insofern war es schwierig für mich, das zu ertragen, für uns alle. Und ich hätte da aber auch Spaziergänge anbieten können. Ich hätte über Musik, über Poesie, über alte Fotos mit ihr kommunizieren können. Ich habe intuitiv schon ein paar Dinge richtig gemacht, aber viel zu wenig Wissen an meiner Seite, weil wir uns einfach auch nicht sichtbar gemacht haben. Und deshalb war es schwierig, diese 2 Jahre zu ertragen.
Und Frank Hauser hat den Finger gehoben, der seine Mutter ja auch gepflegt hat, die dann aber auch ins Heim gekommen ist. Sie haben ähnlich
ja, in der Demenz-Wohngemeinschaft.
In der Wohngemeinschaft, genau.
Ich habe die Zeit ganz, ganz anders erlebt. Für mich war das ein Riesensegen, eine Riesenbefreiung. Mhm. Und da das unter einem Modell passiert, wo die Angehörigen beteiligt sind, wir sind quasi die Organisatoren dieser Wohnform gewesen, konnte ich mich da einbringen und das mittragen.
Aber Frau Rosentreter hat gesagt, man macht es oft, wenn man schon wirklich am Ende ist. War das bei Ihnen
ja,
auch so?
Ja, bei mir war das so. Ich bin konkret von der Dame, die mich in der Pflege betreut hat, angerufen worden. Ich bin proaktiv angerufen worden. Herr Hauser, Sie können nicht mehr. Hören Sie auf. Morgen macht in Köln-Beinenthal eine Wohngemeinschaft und gucken sich das an, ob das in Frage käme. Und ich bin da hingekommen und das war, das Licht am Horizont.
Wie ging es Ihnen da, als Sie das gesehen haben?
Das war ein Traum. Ich habe ein Bild, habe natürlich, deswegen stärken wir Angehörige darin, sich selber als Experte zu fühlen, weil niemand weiß so gut, wie man selber, was ein Platz sein könnte, der Frau, der Oma, der Mutter gefallen könnte. Und das war hell. Ich habe gesagt, das war eine Frau, die Urlaubs und Schwimmen und Sonne liebte. Und das war hell. Da habe ich gedacht, das könnte funktionieren. Also erstmal nur Vorsicht, das könnte funktionieren. Das traue ich mich zu tun. Und da das eine Form war, wo ich mich einbringen konnte, wo ich mitwirken konnte, empfinde ich die letzten 4 Jahre in der Wohngemeinschaft in Köln mit meiner Mutter, empfinde ich wirklich ganz deutlich als segensreich. Das hat mir geholfen und das hat auch dahin geführt. Das war quasi so der erste Schritt, sich für Angehörige dauerhaft zu engagieren, weil wir da auch gemeinsam gelernt haben. Ne? Was geht, was ist ein vernünftiger Arzt? Was muss ich beachten, wenn mein Elter oder mein Partner ins Krankenhaus muss? Wo kann ich noch auf die hören oder wo muss ich auf meine Stimme hören? Das ist im Krankenhaus ja ganz wichtig. Und ich bedauere das, wenn das anders ist. Für mich war diese Zeit durch das Mitwirken, die letzten Jahre meiner Mutter, war für mich ein Segen. Und ich bin mit dem guten Gefühl durchs Leben gegangen. Das ist nicht perfekt, das geht in diesem Gesundheitswesen nicht, aber wir tun das allerbeste, was möglich ist.
Und wir werden auch gleich noch darüber sprechen, wie das Empfinden dann ist, wenn man möglicherweise eine Lösung auch gefunden hat in einer sehr schwierigen Zeit. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Lebenszeit diesem Freitag. Da geht es um Familien im Ausnahmezustand. Was passiert, wenn Angehörige an Demenz erkranken? Sie können uns anrufen 00800 446 4464, wenn Sie sich beteiligen wollen. Und dann hören wir Sie vielleicht nach den Nachrichten. Die Lebenszeit. Wenn ein Angehöriger an Demenz erkrankt, dann gerät manches aus den Fugen. Familien im Ausnahmezustand, darüber sprechen wir heute. Und Sie können sich beteiligen, indem Sie anrufen, diese Nummer wählen 00800 446 4464 oder Sie schreiben uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unsere Gäste heute haben alle Erfahrungen als Angehörige eines Menschen, der eine demenzielle Erkrankung leidet oder erlitten hat. Am Telefon ist Sibylle Kircher, deren Lebensgefährte vor 3 Jahren die Diagnose Alzheimer bekommen hat. Schönen guten Morgen, Frau Kircher.
Ja, guten Morgen.
Wie geht es Ihrem Mann heute?
Das geht ihm ganz gut. Ja, also ich habe ja keine großen Schwierigkeiten damit. Wir haben zwar so lange schon die Diagnose bekommen und die auch über den MRT dann eben festgestellt wurde, dass kognitive Veränderungen im Gehirn sind. Und werden seither betreut durch das UKE in Hamburg, die Gedächtnissprechstunde, die also sehr zum Empfehlen ist. Er wird lediglich mit dem Medikament Rivagistamin behandelt. Und wir versuchen im Grunde genommen, die Synapsen wieder zu bilden, die im Endeffekt alle verloren gehen, und versuchen eben auch den Wettlauf zu gewinnen, indem wir ganz, ganz viele Aktivitäten am Tag machen, uns Dinge angucken, die eben die Synapsen wieder versuchen zu bilden.
Das heißt, Sie arbeiten sehr intensiv, versuchen gegen die Krankheit auch anzugehen, gegen die Auswirkungen auch der Krankheit. Wie wichtig ist es für Sie auch, den Erfolg zu sehen in Ihren Bemühungen?
Naja, ich habe also dadurch länger einen Partner an meiner Seite.
Das heißt, es ist Ihnen bewusst, es ist ein Verlauf, der am Ende möglicherweise dann so aussieht, dass Ihr Partner Sie auch nicht mehr erkennt.
Ja, das weiß ich. Aber eben, man kann vielleicht die Zeit rauszögern. Wir versuchen, sie einfach rauszuzögern. Und ich hoffe eben, durch mein fast 20-jähriges Engagement in der Alzheimer-Gesellschaft als zum größten Teil als erste Vorsitzende, weiß ich ja, dass ganz viel geforscht wird. Und irgendwann gibt es ja vielleicht endlich mal den Durchbruch.
Sie sind engagiert in der Alzheimer-Gesellschaft, sagen Sie, vermutlich auch, weil bei Ihrer Mutter Alzheimer diagnostiziert worden war. Sie ist dann verstorben mit 78 Jahren. Ja. Das heißt, Sie machen da zum zweiten Mal Erfahrungen als Angehörige. Ja. Was sind das für Emotionen, die einen da überkommen? Auch Wut?
Nein, das kann ich nicht sagen. Also als wir die Diagnose bekamen mit meinem Lebenspartner, fühlte ich mich erstmal unwahrscheinlich stark. Also ich weiß nicht, das war eben einfach so, jetzt muss ich für 2 da sein, jetzt muss ich für 2 handeln. Das hielt so etwa ein halbes Jahr an und dann ging das so langsam aber sicher verloren, dieses starke Gefühl.
Warum ging das verloren?
Weiß ich nicht. Also das ist ja so wie so ein, wie so ein Kick gewesen. So, jetzt musst du jetzt für 2 Menschen da sein, jetzt musst du das alles wuppen, jetzt musst du das Beste draus machen.
Das heißt, wie geht es Ihnen heute?
Ja, mir geht es jetzt im Moment ganz gut nach dem Schock. Mein Lebenspartner hatte ja 2 Herzstillstände und die er überlebt hat letztendlich in Italien. Und jetzt versuchen wir das alles wieder aufzubauen.
Frau Kircher, dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Mann alles Gute für die Zukunft. Danke Ihnen für Ihre Schilderungen, die wir auch noch mitnehmen in die Runde. Demenz ist ja ein Oberbegriff für verschiedene Krankheitsformen. Wir haben auch ein bisschen schon was dazu gehört jetzt von unseren Gesprächsgästen. Professor Johann Pantel ist Leiter des Arbeitsbereichs Altersmedizin mit Schwerpunkt Psychogeriatrie und klinische Gerontologie am Institut für Allgemeinmedizin der Uni in Frankfurt und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht helfen Sie uns. Was versteht man alles unter Demenz?
Demenz ist ein klinisches Syndrom. Das bezeichnet also zunächst noch keine spezifische Krankheit, sondern nur einen Komplex von Symptomen, der verschiedene Ursachen, in der Regel sind das ja alles Hirnerkrankungen, chronischen Erkrankungen haben kann.
Und da gibt es verschiedene Ausformungen?
Es gibt verschiedene Ursachen, die auch zu verschiedenen klinischen Ausprägungen führen. Die häufigste Form ist die Alzheimer-Krankheit, gefolgt von der gefäßbedingten vaskulären Demenz. Dann gibt es noch seltenere Formen. Sie hatten gerade schon einen Bericht über die frontotemporale Demenz. Gefolgt davon gibt es wiederum auch noch wesentlich seltenere Ursachen. Es ist allerdings wichtig, das diagnostisch tatsächlich zu erfassen, weil es möglicherweise auch in der Behandlung unterschiedliche Ansätze gibt.
Wie wichtig ist da die frühe Diagnose auch?
Frühe Diagnose ist von großer Wichtigkeit, nicht nur die Feststellung der Demenz an sich, was in der Regel auch etwa durch den Hausarzt schon zuverlässig vorgenommen werden kann, sondern auch die Artdiagnose. Weil aus der Artdiagnose kriegt man Hinweise für therapeutische Möglichkeiten und die sind durchaus unterschiedlich.
Und Sie haben gesagt, es gibt dann unterschiedliche Therapieformen. Wir haben auch gerade von Frau Kircher gehört, dass Sie mit Ihrem Mann sehr stark trainiert, dass Sie versuchen, die Synapsen wiederzufinden. Ist das möglich tatsächlich?
Ja, der Fall, von dem wir gerade gehört hat, scheint tatsächlich insofern auch ein sehr positiver zu sein, da die ärztliche Betreuung hier offenbar wirklich gut zu sein scheint. Das ist leider nicht immer der Fall. Aber ja, es gibt durchaus verschiedene Ansätze, auch im medikamentösen Bereich. Hier sind sie begrenzt, aber sie sind vorhanden und eben in dem nicht-medikamentösen Bereich. Dazu gehören im frühen Stadium durchaus auch solche Trainingsmaßnahmen. Und im späteren Stadium, auch davon hatten Sie ja in der Sendung schon berichtet, sind es vor allen Dingen Ansätze, die sich an die Angehörigen richten, die auch die Kommunikation verbessern, das gesamte Milieu, die Lebenssituation günstig gestalten, um Lebensqualität zu fördern.
Und es sind ja gerade die Angehörigen, auf die wir heute schauen wollen. Zum Krankheitsbild gehören auch Wesensveränderungen, auch Aggressivität. Was macht es Angehörigen, was würden Sie sagen, mit am schwersten auch mit den Folgen umzugehen?
Ich glaube, das ist ja aus den bisherigen Berichten schon ganz gut deutlich geworden, dass es zwei Dinge sind, die vor allem stark belasten. Das ist zum einen die Veränderung des Menschen, der plötzlich Verhaltensweisen zeigt, die einem völlig fremd sind, die natürlich auch zunächst kränkend sein können, unverständlich sein können. Und zum anderen sind es natürlich Verhaltensweisen, die ganz und gar dem Alltag zuwiderlaufen, die man auch als herausfordernde Verhaltensweisen beschreibt. Diese Verhaltensweisen, das muss man eigentlich sagen, jeder Mensch ist in seiner Demenz auch einzigartig. Also wir sagen immer, kennst du einen Menschen mit Demenz, dann kennst du einen Menschen mit Demenz. Also das kann man nicht pauschal mit einfachen Rezepten sozusagen beantworten. Deswegen muss man auch hier immer individuell hinschauen. Was ist in dieser Situation für diesen Menschen mit Demenz das Richtige?
Und wir haben ja Angehörige auch hier in der Runde sitzen. Frank Hauser etwa, der seine Mutter auch gepflegt hat, jetzt eine Angehörigeninitiative auch leitet. Wenn Sie die Schilderungen hören, wo erkennen Sie sich da wieder?
An den letzten Schilderungen erkenne ich mich gar nicht.
Weil?
Also ich habe viel Erfahrung gemacht, dass so die medizinische und die Alzheimer-Seite Hoffnungen setzt, die wir nicht erfüllen können. Ja, ich musste den Alltag bewältigen.
Hoffnungen setzt im Sinne, was
zum Beispiel,
Angehörige
was die
tun.
Alzheimer-Forschung anbetrifft. Nee,
was die Angehörigen tun können, das meinte ich.
Und ich habe Angehörige bei mir in der Beratung, die gefangen sind in der Suche nach Diagnostik und Heilung. Und wir versuchen, die eigentlich eher davon abzubringen, sondern versuchen, möglichst gesund, zum Beispiel indem man etwas darüber lernt und gut mit sich selber umgeht, mit dem Alltag umzugehen. Oft ist da diese ja, es fällt eine Pille vom Himmel, bumm, und der Opa ist wieder so früher, ist oft kontraproduktiv. Sondern wir müssen viele Leute, die wir beraten, dahin bringen, konzentrier dich auf dich selber, du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir fokussieren uns gar nicht so auf Demenz und Alzheimer, sondern wir sind mehr die Angehörigenvertreter und die Angehörigenfunktionäre, um es so zu nehmen. Wie bewältige ich das? Bei uns geht es nicht weniger um Medizin, sondern gerade zum Beispiel um Trauerarbeit. Ich betraue das ja, wenn mir jemand von mir geht. Ob der jetzt real körperlich wie bei Herrn Elsner gestorben ist oder ob der einfach nicht mehr als Partner, als Spiegel zur Verfügung steht. Und wir leiten unsere Leute eigentlich eher an, sich auf sich selber zu konzentrieren, um die Kraft zu kanalisieren, um diese Sachen im Alltag bewältigen zu können. Ich hab mal einen Mann betreut, der hatte 11 Universitäten besucht, weil er noch nach Heilung und Hilfe suchte. Und da habe ich ganz, ganz stark gesagt, das wird ihrem Frau nicht mehr helfen, sondern sie müssen jetzt den Alltag bewältigen mit Kraft. Und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Betrachtungsweise. Bei uns steht eigentlich gar nicht mehr der Demente, also nicht im Vordergrund, sondern der Angehörige.
Und das möchte ich gerne zurückspielen nochmal an Professor Pantel, weil Sie als Mediziner da ja auch gefordert sind, die Angehörigen mitzusehen. Ist es dennoch so, dass man sie manchmal auch ein wenig überfordert damit, dass man sagt, also ihr müsst in dem und der Form eben auch mit reagieren, mit agieren?
Also ich denke, das ist völlig richtig und nachvollziehbar, was gerade gesagt wurde. Das schließt sich nach meiner Auffassung auch gar nicht aus mit einer guten Diagnostik und Therapie. Und ich denke, hier muss man unterscheiden. Also eine gute Diagnostik und das Ausschöpfen therapeutischer Möglichkeiten, die sicherlich begrenzt sind, sollte zumindest am Anfang stehen. Das muss aber von Anfang an begleitet werden, so wie das auch geschildert wurde, durch eine tatsächlich auch begleitende, empathische Arbeit oder auch eine Begleitung mit den Angehörigen und ihrer Alltagssituation in ihrem Leiden. Das schließt sich nicht aus. Wenn dann allerdings klar ist, die Diagnose, das ist die Diagnose und die therapeutischen Möglichkeiten im engeren medizinischen Sinne sind ausgeschöpft, sollte aber nicht verpasst werden am Anfang. Ja? Das ist mir ganz wichtig, dass man das sozusagen nicht von Anfang an zur Seite schiebt, weil es tatsächlich auch etwa 10% von Demenzformen sind, die sind heilbar oder besser behandelbar. Also wenn das sozusagen geklärt ist, dann ist es sozusagen die Hauptaufgabe, genau das, was gerade auch geschildert wurde, die psychologische Auseinandersetzung und auch sozusagen das Menschliche damit umgehen. Und dann der stete Kampf dagegen, der verzerrt nur Kräfte und die kann man sicherlich an anderer Stelle besser gebrauchen.
Und das Stichwort Aufklärung ist ja auch schon mehrfach hier in der Sendung gefallen. Es ist auch viel unterwegs unter dem Stichwort Demenz. Ich denke, das können hier unsere Gesprächsgäste auch schildern, was da alles auf einen an Informationen zum Teil auch reinprasselt. Frank Hauser, Sie haben es ja schon ein bisschen geschildert, die Überforderung Karl-Heinz Elsner. Auch Sie haben Ihre Frau, haben Sie gepflegt und ein etwas kurzen Kampf nur führen können, aber wie sehr war der geprägt auch von der Suche nach einer Lösung?
Ich habe mit Ärzten gesprochen und auch gehört, dass es da keine Heilung gibt. Also das war mir dann schon klar. Also musste ich das Beste daraus machen, mit dieser Krankheit umzugehen. Und mir fällt da gerade ein, ich habe mal einem Chefarzt gesagt, Sie können da drüber reden, aber Sie können nicht mitreden. Und das, meine ich, ist dieses Beispiel, die Angehörigen können da viel besser mitreden, und weil sie es ja auch miterleben. Und ein Arzt, der kann nur was erzählen und ja.
Aber dennoch das Bedürfnis zu verstehen, was mit dem Angehörigen geschieht, das ist vermutlich sehr groß.
Ja, das Bedürfnis ist groß, aber was nützt es mir, wenn mir ein Arzt sagt, wie dieses Teil im Gehirn heißt, was da weg ist? Das interessiert mich nicht. Ich weiß, dass es nicht mehr da ist. Also warum soll ich diesen medizinischen Begriff lernen? Das bringt alles nichts. Also mir konnte kein Arzt irgendwie zur Seite stehen oder helfen.
sicher verbunden auch mit der Suche nach einem Mediziner, der sagt, ich kann noch Hoffnung geben, denn die Hoffnung ist wichtig. Bei vielen sicherlich, Sophie Rosentreter, Sie haben sich der Aufklärung verschrieben, nachdem Ihre Großmutter demenziell erkrankt ist und dann auch verstorben ist. Wenn Sie das alles auch hören, diese Schilderungen hier, wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit? Was ist der Wunsch auch der Angehörigen? Was möchten die tatsächlich an Informationen haben?
Also ich würde hier gerne nochmal auf zwei Punkte eingehen. Ja, die Angehörigen müssen aufgeklärt werden, aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, sich selber auch Lebensqualität, sich selber wieder zuzusprechen. Das heißt,
ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen
gebe,
kommen.
Super. Wenn ich gebe und für jemanden da bin, für meine zu pflegende Mutter oder wen auch immer, Ehepartner, dann muss ich ja selber stark sein. Und stark heißt, ich darf Auszeiten auch genießen. Ich darf für mich glücklich sein. Sich selber das zu erlauben, ist ganz wichtig. Meine Mutter hat es in der Pflege meiner Großmutter nicht gemacht und sie ist daran zerbrochen. Meine Mutter ist 2 Jahre und 1 Tag nach dem Tod meiner Großmutter ebenfalls verstorben, an den Folgen von Krebs innerhalb vom halben Jahr mit vermeintlicher Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen. Und da war sie schon von oben bis unten voll und mit Krebs. Und das ist leider eine ganz typische Geschichte, die ich erzähle, weil die Menschen, die sich so aufopfernd verhalten, ich muss doch, ich bin doch die Tochter, ich habe es ihr doch versprochen, dass die Menschen oft selber zum Pflegefall werden. Also da ist Hilfe annehmen ein Zeichen von Stärke. Und auf der anderen Seite der Betroffene. Also ich finde solche Bezeichnungen wie Demenz ist ein Abschied auf Raten oder ein langer Abschied, finde ich sehr schwierig. Demenz ist für mich Veränderung. Und ich habe mal mit der demenziell veränderten Dame Helga Rohrer gesprochen, die an Levy Body Demenz nicht leidet. Ich finde das immer so schwer vorwegzunehmen, dass sie daran leiden. Woher weiß ich das, dass sie daran leidet? Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass selbst wenn ich nicht mehr weiß, wer mein Sohn ist, geben Sie mir eine Aufgabe, geben Sie mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Und das ist auch eine Sichtweise, die Angehörige oft nicht haben. Ich habe meiner Großmutter alles abgenommen, weil ich dachte, es ist ja peinlich, dass sie es nicht mehr kann. Und dann verstrickt sie sich in diesem schlechten Gefühl, dass sie es auch nicht mehr kann. Aber nein, ein Selbstwertgefühl. Geben Sie mir das Gefühl, noch am Leben teilzunehmen. Und selbst wenn es nur Alltäglichkeiten wie Kartoffelschälen oder gemeinsam den Haushalt machen oder aufräumen. Also das ist auch wieder komplett individuell. Aber der Demenzexperte Kitwood, der sagt, es sind 6 zentrale Grundbedürfnisse, die für Menschen mit Demenz erfüllt sein müssen, damit es ihnen gut geht. Und das ist Liebe, Sicherheit, Trost, Bindung, Identität und Beschäftigung. Und das muss man, das kann man als Angehöriger nicht alles alleine geben. Deshalb bedarf es eben Unterstützung wie vielleicht Tanzen oder so ein Hundebesuchsdienst wie 4 Pfoten für Sie, der nach Hause kommt, mit Hunden Lebensfreude schenkt. Oder eben eine Betreuungsgruppe, die man aufsucht, eine Tagespflege, die Alzheimer. Es gibt so viele tolle Angebote, Demenzcafés und ganz viele Möglichkeiten. Und da muss man sich auf die Suche machen.
Aber da sprechen Sie es auch wieder an, die Anforderungen auch an das Umfeld da was zu leisten. Eben auch diese 6 Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ich möchte an dieser Stelle mich zunächst mal von Professor Johannes Pantel verabschieden, der uns die medizinische Seite dieses Themas auch näher gebracht hat und erläutert hat, wie wichtig auch die Diagnose erst einmal auch ist und dann im weiteren Verlauf, wie geht es medizinisch weiter. Wir schauen auf die Angehörigen noch mal intensiver. Danke Ihnen an dieser Stelle, Johannes Pantel. Dann greife ich aber dennoch die Stichworte auf, die Sie mir gegeben haben, uns in die Runde gegeben haben, Sophie Rosentreter, nämlich eben diese Grundbedürfnisse zum einen. Sie haben aber davor noch gesagt, Sie möchten gar nicht so sehr diese Abschiedsdefinition haben, sondern Sie möchten lieber von Veränderung sprechen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch sehr individuell, je nachdem, welchen Verlauf die Erkrankung nimmt. Karl-Heinz Elsner, Ihre Frau, ist innerhalb von 2 Jahren dann verstorben nach der Diagnose. Abschied war sicherlich ein Thema für Sie.
Ja, aber nicht so schnell. Also damit, nee, das, sie hat sich unheimlich verändert, auch sie hat über 20 Kilo abgenommen im Heim. Sie hat am Anfang, als sie ins Heim kam, hat sie viel mitgeholfen, Tisch zu decken, Tisch abzuräumen. Im Sommer hat sie Unkraut gejätet und sie hat vieles mitgemacht da,
aber dass sie so schnell abgebaut hat, nee, also da, das war zu schnell.
Das war zu schnell, weil Sie sich auch innerlich nicht darauf vorbereiten konnten, wie sie sich verändert, was sich verändert, nicht mitgehen konnten?
Ja, ich wollte mich ja auch nicht so schnell von ihr verabschieden. Ne? Ich wollte ja noch einige Zeit mit ihr zusammen sein, egal wie, aber nee, das war zu schnell.
Frankhauser, Sie haben mehrfach genickt. Sie kennen das. Sie leiten eine Angehörigeninitiative und es gibt eben verschiedene Verläufe. Manche dauern sehr lang, manche gehen sehr schnell. Das Thema Abschied.
Ich möchte von Frau Rosentreter noch mal ein paar ganz schöne Sachen aufgreifen. Weil
Lassen Sie uns ganz kurz auf die Frage Abschied noch mal zu sprechen kommen, denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Zum Beispiel, wenn der Partner einen nicht mehr erkennt. Mhm. Wenn man merkt, er ist noch da, aber ich muss trotzdem von dem, was ich von ihm kenne, zumindest Abschied nehmen. Ich muss diese Veränderung, wie es Frau Rosentreter sagt, auch akzeptieren. Wie erleben Sie das?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Angehörige muss trauern dürfen, auch wenn der Erkrankte noch lebt. Also ich höre zum Beispiel, ein Klassiker ist, die erste Dame, die ich betreut habe, hat zu mir gesagt, ach Herr Hauser, eigentlich bin ich schon Witwe. Und das stieß auf das absolute Unverständnis ihrer Familie. Das Wort war, die Mama lässt den Papa fallen. Was die Dame aber zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass sie ihre Lebensvision beraubt wurde. Sie wollte mit diesem Mann alt werden. Sie hat sich vielleicht, ich kannte die Beziehung nicht, man weiß nicht, wer sich bei wem angelehnt hat. Und da trauern sie drum. Ne? Insofern ist der Mensch auch verloren, auch wenn er noch da ist. Und das sind, wo wir uns dann auch verwandt fühlen, ist mit Menschen, die Trauerarbeit leisten. Ne? Das ist ein Abschied nehmen. Das ist todesvergleichbar, ich will das ruhig so sagen, weil nicht nur der Mensch geht, sondern auch meine Rolle geht. Ich verliere das. Ich werde vielleicht vom Sohn zum Vater, weil ich mich kümmern muss. Und ganz schlimm, und das ist ja halt bei Herrn Elzner der Fall, ist es für die Partner. Ne? Man hat eine, man, die, jeder, der einen Partner hat, hat auch eine Vision, wie die nächsten 20 Jahre gemeinsam erlebbar sein sollen. Und das geht mit einem Schlag kaputt und muss verarbeitet werden.
Aber dennoch ist es vielleicht dann, wenn Sie sagen, es ist ein Abschied, den man erkennen muss, weil man sieht, der Mensch verändert sich, es ist nicht mehr der Mensch, ein Prozess, in dem man auch mitgehen kann, wenn man die Zeit dazu hat.
Ja.
Wie wichtig ist es, dass man diesen Prozess dann auch akzeptiert?
Erstmal ist es schwierig und bedarf der Begleitung, weil wir haben alle nicht gelernt, Angehörige von einem dementen Mensch zu sein. Man muss auch mit sich da Geduld haben. Und das braucht Zeit. Also diese Erkenntnis, ich gehe jetzt einen Weg, den muss ich mitgehen, den kann ich nicht mehr drehen. Und das ist unser gemeinsamer Weg und der führt, und ich darf und muss das betrauern, ist schwierig, weil die Leute ja im Alltag so stark sein müssen. Ja, und dafür bedarf es Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Deswegen machen wir das. Und zu sagen, boah, du brauchst auch Räume, wo du Freiheit gewinnst, wo du wieder Kraft bekommst und wo du ein eigenes Leben hast. Weil ja Frau Rosentreter auch diesen Punkt angesprochen hat. Manchmal muss man ganz drastisch sagen, ihr Mann, ihre Mutter hat nichts davon, wenn sie vor dem gehen. Ne? Man muss mit seinen Kräften haushalten, das müssen sie lernen. Und manche Angehörige werden so drastisch angesprochen, weil das passiert. Wir haben schon öfters, den Pflegenden, der Pflegende geht schon mal vor dem Gepflegten. Und das muss man verhindern.
Und Sie sind angesprochen, das haben Sie uns schon geschildert, Sie sind angesprochen worden, dass es reicht, dass Sie kurz davor sind, sich aufzugeben.
Ich bin aktiv angesprochen worden, Herr Hauser, hören Sie auf. Hören Sie auf zu pflegen, Sie können nicht mehr.
Also das Stichwort Aufopferung ist ein ganz großes dann bei den Angehörigen.
Ja. Und das ist schwer, da einen Weg zu finden. Es ist schwer, einen Weg zu finden, weil man möchte den Menschen, den man liebt, bestmöglichst betreuen, muss aber lernen, dass man sich dadurch nicht auffressen lassen kann und dass man diese Hilfe und Liebe nur geben kann, wenn man sich selber auch ein bisschen schützt. Also das ist zum Beispiel Leute, die wir beraten, gucken uns ganz, ganz traurig und verständnislos an, wenn wir sagen, es muss auch wieder Egoismus erlaubt sein. Pflegen Sie wieder Ihren Skatverein, gehen Sie wieder raus, gehen Sie in Ihren Karnevalsverein. Das müssen wir irgendwie über Ihr Netzwerk oder externe Hilfe. Viele Angehörige müssen einfach erstmal lernen, alle Hilfe anzunehmen, die es gibt, weil es geht nicht um sich opfern, sondern es geht um die beste Möglichkeit.
und den Alltag irgendwie auch noch zu gestalten. Familien im Ausnahmezustand, darüber sprechen wir hier in der Lebenszeit und hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Mit Petra Enzminger, ich grüße Sie zu dieser Sendung. Familien im Ausnahmezustand, wenn die Diagnose Demenz da ist, was geschieht dann auch mit dem nahen Umfeld der Betroffenen? Die Begleitung eines Nahestehenden, eines geliebten Menschen, der Eintritt in einen neuen, auch anderen Beziehungsabschnitt, der Abschied von dem so vertrauten Menschen, wir haben es gelernt gerade, man könnte auch von Veränderung sprechen, ihn in eine andere Welt abgleiten zu sehen, kann man ihn möglicherweise da auch begleiten? Darum geht es heute in der Lebenszeit. Wenn ein Mensch an Demenz erkrankt, was geschieht dann mit den Angehörigen? Die Diagnose Alzheimer oder eine andere Form der Demenz, was löst sie in Familien aus? Einiges haben wir schon von unseren Gästen gehört. Sophie Rosentreter hat ihre Großmutter begleitet, mitgepflegt. Frank Hauser hat seine zuvor so fitte und lebensfreudige Mutter über Jahre auch zu Hause betreut. Und Karl-Heinz Elsner hat seine Frau begleitet, gepflegt. Und telefonisch ist uns jetzt zugeschaltet Heiner Barth aus Pfaffenhofen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind im Alzheimer-Verein Pfaffenhofen als Schatzmeister tätig und betroffener Angehöriger. Ihre Frau ist an Demenz erkrankt. Wann wurde das wie bemerkt?
Vor 18 Jahren trat es erstmals auf. Meine Frau litt an einer Burnout-Syndrom. Sie war Schulleiterin in einer Montessori-Schule und war dann längere Zeit in einem Heim untergebracht für 10 Wochen. Und als sie zurückkam, merkte ich eine starke Veränderung und bin dann eigentlich über mehrere Ärzte letztendlich in München an der Klinik gelandet. Und dort wurde eben eine semantische Demenz, eine Art frontotemporale Demenz festgestellt.
Und wir haben eigentlich gelernt, dass das durchaus eine schwere Form ist. Es sind aber 18 Jahre inzwischen schon vergangen. Wie sieht da jetzt Ihr Alltag aus?
Eine lange Zeit vergangen, ja. Der Alltag hat sich halt sehr gewandelt, denn ich habe mir natürlich für unser Alter etwas anderes vorgestellt. Und muss ich dazu sagen, das ist schon schwierig, wenn man alles umstellen muss. Aber ich habe viel gelernt durch die Krankheit. Ich habe viel gelernt durch den Verein, den wir zusammen gegründet haben. Ich bin dort in Beratung. Wir haben Demenzcafé. Wir haben immer offene Sprechstunden, wo man sich aussprechen kann, was einfach gut ist. Schwierig für mich ist es, zu sehen, wie das Verhältnis zu den Kindern, zu den Enkelkindern ist, dass meine Frau kein Verhältnis mehr aufbauen kann, überhaupt nichts mehr. Auch ich bin nicht mehr ihr Ehemann, ich bin halt der Pfleger. Sie erkennt mich nicht mehr, sie erkennt die Kinder nicht mehr. Und das tut weh, das tut wirklich weh.
Und Sie haben die Enkelkinder und Kinder angesprochen, wie geht's denen damit?
Die Enkelkinder sind noch relativ jung, die sind mit 4, 4,5 Jahren, da geht es noch, aber sie sagen halt dann manchmal auch den Spruch so, die ist ja nicht ganz frisch, sagen wir vorsichtig.
Und das Stichwort Aufopferung ist hier in der Sendung auch schon gefallen. Wie gestaltet sich Ihr Alltag? Findet der für Sie persönlich überhaupt noch statt?
Der findet für mich schon statt, und weil ich sehr viel Wert darauf lege, meine Vorredner haben das teilweise gesagt, man muss auf sich selber achten, denn es hat keinen Sinn, wenn ich mich aufarbeite und vor die Hunde gehe, dann bleibt meine Frau für ihre Kinder übrig, und das will ich also tunlichst vermeiden. Ich versuche mein Leben so zu leben, ich bin vorzeitig in Ruhestand gegangen aus den Gründen. Das tat weh, weil ich sehr gern im Beruf war, aber das musste so sein. Ich bin froh, dass ich vor, ich glaube, 12 Jahren den Entschluss gefasst habe und meiner Frau eine aufgelassene Sandgrube gekauft habe. Das war mir finanziell möglich, muss ich dazu sagen, und da kann sie sich verwirklichen. Ich fahre sie also täglich raus und dort werkelt sie vor sich hin. Sinnlos, absolut sinnlos, aber trotz allem, sie ist beschäftigt. Und das tut gut.
Eine Sandgrube, das müssen Sie vielleicht noch mal kurz schildern.
Ja, das ist eine aufgelassene Sandgrube oder Kiesgrube, wo man Kies abgefahren hat. Und das ist ein verwildertes Gebiet. Und meine Frau arbeitet da drin, legt Wege an, die sinnlos sind. Pflanzt Bäume von der einen Seite zur anderen um. Wirklich sinnlos, aber sie ist beschäftigt.
Und das geht ihr gut damit?
Das geht ihr gut damit. Da, wo ich Probleme habe, ist, weil das vorher auch bei einigen Gesprächspartnern rauskam, in der Küche. Sie backt nach wie vor ihren Kuchen selber. Aber den kann keiner essen. Sie hat halt keine Geschmacksnerven mehr. Sie nimmt Salz statt Zucker. Auch wenn ich sie vor vorher hinrichte. Das nimmt sie, aber ich will sie halt auch selber werken lassen. Und die Küche schaut aus, dann, ja, ich putze dann anschließend 2 Stunden. Aber ich muss sie halt werken lassen.
Und Sie haben es gesagt, Sie haben einen Verein gegründet, weil es Ihnen wichtig ist, dass öffentlich auch über das Thema Demenz mit Blick auf die Angehörigen gesprochen wird und die Betreuenden, Pflegenden gesprochen wird?
Ja, und damit die Betreuenden auch Hilfe bekommen. Ich merke, dass so Gesprächskreise, die wir also jedes Monat haben, dass die sehr gerne angenommen werden. Da können sich einfach die Angehörigen untereinander austauschen, ohne dass jemand Fremdes dabei ist. Man kann sich mal so richtig gehen lassen und seine Wut, denn oftmals empfindet man natürlich auch Wut, wobei der Angehörige nichts dafür kann für seine Krankheit. Aber man kann es rauslassen.
Eine langjährige Beziehung, 2 gesunde Partner, man geht gemeinsam durchs Leben und auf einmal wird der Partner so schwer krank, dass auch das Thema Pflege ja eine große Rolle spielt. Wie schwierig ist und war das für Sie?
Das ist schon schwierig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau hat jetzt Pflegegrad 3. Ich habe auch ein Heim ausgesucht, wo ich sie hingeben könnte oder würde, wenn es ihr schlechter geht. Aber zurzeit traue ich es mir noch zu, immer zu handeln. Ich nehme mir auch meine Freizeit, muss ich dazu sagen. Ich fliege ich fahre in Urlaub 14 Tage. Da kommt meine Schwiegermutter mit 92 und sorgt für ihre Mutter, für ihre Tochter. Das ist wirklich schwierig und da bewundere ich meine Schwiegermutter sehr, dass sie das tut, weil ihre Tochter ist ihr total fremd. Die Tochter kennt die eigene Mutter nicht mehr und ich bin froh, dass ich solche Hilfen habe.
Also wichtig auch Hilfe zu bekommen, Hilfe zu haben. So wie Ihnen geht es vermutlich vielen, die konfrontiert sind mit der Erkrankung eines Partners, eines Nahestehenden. Was raten Sie anderen?
Offen mit der Krankheit umzugehen. Ich merke, dass ganz viele Leute Scheu haben, die Krankheit anzusprechen. Man geniert sich. Man
schämt sich.
Man schämt sich. Man schämt sich, genau. Und das ist genau das Verkehrte. Ich gehe ganz offensiv damit um, habe aber auch Freunde, die mich angegriffen haben und haben gesagt, du gibst so quasi an damit. Das tue ich nicht, sondern ich versuche einfach, die Leute zu sensibilisieren und zu sagen, meine Frau ist dement, bitte, wenn was Besonderes ist. Ich war gestern unterwegs und bekam einen Anruf auf meinem Handy, du, deine Frau läuft da und da rum. Und da habe ich gesagt, das ist nett, dass du es mir sagst, aber sie hat noch sehr gute Orientierung. Aber damit weiß ich, ich bekomme auch Unterstützung und die muss man annehmen, weil sonst verzweifelt man.
Das Stichwort Scham hatte gerade Karl-Heinz Elsner auch mit in die Runde gegeben, der auch seine Frau gepflegt hat, 2 Jahre lang an ihrer Seite war. Scham, sagen Sie, wie drückt sich die aus? Weil andere sie nicht verstehen?
Bei mir habe ich das nicht gemerkt. Ich habe das bei anderen gemerkt, wo irgendein Angehöriger dement war. Die haben sich geschämt, als wenn das eine ansteckende Krankheit wäre. Dabei ist es eine normale Krankheit. Was heißt normal? Das ist Quatsch. Aber die Leute tun so, als wären sie Aussätzige. Und das finde ich, da sollten die endlich mal über ihren Schatten springen.
Das heißt, ihnen ist viel Unwissenheit auch begegnet.
Ja, das war jetzt ein sehr guter Hinweis. Genau das ist es. Also ich habe Freundeskreise oder Freunde, da werde ich gerne eingeladen, aber dann heißt es gleich, aber da müssen wir die Frau mitnehmen. Nee, das wollen wir nicht. Und der Freundeskreis wird plötzlich dezimiert, weil man nicht weiß, wie gehe ich mit jemandem um.
Sophie Rosentreter wollte auch noch kurz dazu was sagen.
Ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Gesellschaft. Wir sind so eine verkopfte Gesellschaft. Es geht um das Ich und die Rolle, die wir jeweils einnehmen. Als Tochter, als Mitarbeiter, wie auch immer. Und wenn jemand aus der Rolle fällt, dann können wir nicht damit umgehen. Bei Kindern, das können wir akzeptieren, wenn da Verhalten ist, was anders ist, was wir nicht vorhersehen können. Aber wenn ein älterer Mensch mal aus der Rolle fällt, dann fällt es uns unglaublich schwer, da ein paar zuzugehen. Und da muss man tatsächlich auch aufklären, in der Nachbarschaft, wie es hier alle auch machen. Und das finde ich großartig, das zum Thema machen. Weil wir haben wirklich das Problem da draußen. Es gibt, glaube ich, 1,7 Millionen offiziell Erkrankte in Deutschland. Und von denen werden über 70% noch zu Hause gepflegt. Und von den über 70% nehmen gerade mal ein Drittel Hilfe an. Und das hat was mit Scham, mit Angst und so weiter zu tun. Aber da dann nach außen zu gehen und eben dem Nachbarn zu erzählen, Folgendes ist bei uns, Alzheimer ist Gast geworden. Wenn du mich einmal in der Woche unterstützen könntest und vielleicht ein Märchen vorliest oder zusammen einen Spaziergang machst oder einen Kuchen zusammen backst, der nicht mehr schmeckt. Also, dass man auch offen selber damit umgeht und nach Hilfe fragt. Und es gibt einige, die werden sich abgrenzen, die können es nicht. Aber Demenz heißt ganz viel über das Gefühl gehen. Und vielleicht ist das für uns als total verkopfte Gesellschaft auch eine Chance, wieder im Jetzt zu sein und wieder das Gefühl zulassen zu können.
Und vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass wir letztendlich alle auch für uns persönlich durchaus Angst empfinden, wenn wir an die Krankheit Demenz denken. Das ist ja eine Vorstellung, dass man das selber bekommen kann, die ist nicht schön. Ist es deswegen vielleicht auch, dass man sich so abgrenzt, die Gesellschaft sich abgrenzt?
Ja, natürlich. Ich glaube, keiner will von uns krank sein. Aber also je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, Tod, Krankheit, Krebs, Demenz, umso weniger Angst habe ich eigentlich, weil ich mich mehr auf mein jetziges Leben konzentriere und eine Reise nach innen begebe. Und je mehr man am Abgrund steht, umso mehr fängt man ja auch an zu handeln. Und also ich habe diese grausamen Begegnungen der letzten Jahrzehnte als Chance dann doch auch für mich wahrnehmen können.
Zur Angst würde ich gerne was sagen, ja? Weil das ist ein Punkt, der oft komplett weggelassen wird. Was man nicht vergessen darf, ist, dass der Angehörige pflegt einen kranken, genetisch verwandten Menschen. Da finden starke Projektionen statt. Viel wird auch geäußert, ich sehe mich da in 20, 30 Jahren selbst, weil das ist den Menschen unausgesprochen bewusst, dass das ihr Schicksal sein könnte. Das spielt in Angehörigenbetrachtungen immer wieder eine große Rolle.
Ging Ihnen persönlich das auch so bei Ihrer Mutter?
Nein, da habe ich damals überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Heute, wenn ich was vergesse, kriege ich es mit der Angst zu tun. Und ich habe das auch im Familienkreis bei anderen Leuten, deren Vorfahren hatten, dass man natürlich Sachen, wo man unzulänglich ist im Leben, dass man die umdeutet und denkt, oh lieber Gott, mein Vater, mein Onkel, meine Mutter. Ne? Also das spielt eine große Rolle bei Angehörigen, dass das auch eine Sache ist, die entweder zu negieren ist oder die zu Projektionen führt, zu sagen, um Himmels Willen. Das merkt man auch in Pflegesituationen, wenn Angehörige mit Pflegern diskutieren, dass sie oft sich selber meinen, weil das natürlich ein mögliches Schicksal ist, das ich selber habe. Das ist eine große Rolle, spielt eine große Rolle, stelle ich immer wieder fest. Und das begrenzt einen. Das begrenzt einen. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz schwer zu verarbeiten ist. Das ist ähnlich wie mit der Trauer. Das muss man einfach, aber man muss, wenn man mit Angehörigen zu tun hat, muss man wissen, dass es sowas gibt. Ne? Dass also diese Angst, also zum Beispiel meine eigene Frau äußert das regelmäßig, weil sie es in der Familie hatte und sucht natürlich immer wieder, wo Unzulänglichkeiten vorkommen. Ach du lieber Gott, bin ich nicht der Nächste? Das ist bei Angehörigen immanent, das muss man auch berücksichtigen.
Karl-Heinz Elsner, Sie haben es ja auch angesprochen, die Begegnung von anderen mit Ihnen und Ihrer Frau. Was würden Sie sich da heute aus Ihrer Perspektive jetzt wünschen? Wie sollte man mit Angehörigen und den Erkrankten eigentlich umgehen?
Offen.
Das heißt?
Ganz offen. Darüber reden.
Ansprechen.
Ansprechen und denen, die da nichts drüber wissen, denen das erklären, was passiert oder was ist mit diesem Menschen, was man ja selber erlebt hat, und denen das so erklärt und schildert, und dann verstehen die wenigstens etwas, aber mehr nicht.
Also das Thema nicht tabuisieren, zumal es eben auch eine weit verbreitete Erkrankung ist. Und ich weiß, Sophie Rosentreter hat sich der Aufklärung ja ganz verschrieben, auch beruflich. Herr Frank Hauser, Sie hatten im Vorgespräch auch meiner Kollegin gesagt, Sie hätten ein bisschen Sorge, dass das eine sehr traurige Sendung wird. Das Thema ist natürlich ein trauriges, aber Sie haben auch Anekdoten erlebt, wo Sie sagen, ja meine Güte, es gibt auch die andere Seite.
Ja, ich, wie gesagt, es kommen ja viele Angehörige auf uns zu und da gibt es Themen. Ne? Eine Anekdote, die ich regelmäßig gebrauche, ist Fernsehen. Ne? Angehörige fragen mich, darf denn meine Mutter weiter fernsehen? Ne? Meine Mutter hat zum Beispiel in der letzten Phase bei mir mal bei einem Damenländerspiel geäußert, Jung, die werden mich doch nicht noch einwechseln. Das ist eine lustige Anekdote. Der Hintergrund ist natürlich, dass der Bruch der Realität und Fiktion, der war kaputt. Das benutze ich zum Beispiel sehr lehrreich bei Angehörigen, um ihnen zu erklären, warum der Tatort vielleicht nicht mehr das Ziel der Filme ist. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ähnlich wie Frau Rosentreter das als Profi macht, gibt es hier in Köln Amateure, die machen ein eigenes Fernsehprogramm, wo eben keine Gewalt, keine beängstigenden Szenen ist, die Demente dann gar nicht mehr unterscheiden können von Realität. Also solche Sachen, ja, da macht man Erfahrungen und lässt den folgen. Das ist und es gibt viele, viele lustige Anekdoten. Meine Mutter hat zum Beispiel immer gedacht, sie wäre in ihrem Vier-Sterne-Hotel aus Mallorca und dann die Pflegerin, weil das ja ein Acht-Personen-Haushalt ist, gesagt, wir sind kein Vier-Sterne-Haus, wir sind ein Acht-Sterne-Haushalt. Und die Gesichter der damaligen acht Bewohner wurden halt in dieses Bild, in die Porträts der fünf Sterne eingebaut, um zu sagen, wir sind acht Sterne und wir sind zusammen am Himmel und tragen uns. Also das hat heitere Noten, wobei ich mir natürlich jetzt neben Herrn Elsner, der noch in der ersten Trauer ist, natürlich schwer tue, aber wir haben auch viel gelacht über das, was die so geäußert haben. Auch Sachen, dass zum Beispiel, wenn sie in eine Wohngemeinschaft kommen, jeder, also das sind mehr Frauen, die gar nichts können, die sagen ihnen natürlich, die sind in ihrer Pflicht. Ne? Das, was Frau Rosentreter über Beschäftigung gesagt hat, ist so wichtig. Ne? Die sagen mir, ich würde hier jederzeit ausziehen, wenn die auf mich verzichten können, aber ich schmeiße hier den Haushalt.
Das ist auch ein Punkt, der Sophie Rosentreter ja Ihnen auch ganz wichtig ist, dass Sie sagen, das Beispiel mit dem Acht-Sterne-Hotel zum Beispiel oder auch das, was Heiner Barth uns geschildert hat mit dem Sandkasten, dass man...
Das finde ich super. Also finde ich ganz toll. Das ist eine Story, die sollte man im Herzen tragen. Da freue ich mich total drüber.
Ja, und
die
Sandburg. Und das ist eben auch diese Frage, versucht man den Menschen aus seiner Welt herauszuholen oder versucht man in seine zu gehen und das zu verstehen? Sophie Rosentreter, warum ist es auch für die Angehörigen wichtig, den Weg zu gehen? Was geben Sie da den Angehörigen?
Ja, weil man sich ja sonst die ganze Zeit selber aufreibt. Also ich habe damals nach dem Tod meiner Großmutter, habe ich dann mich in diese Demenzszene reingestürzt und habe dann einen Kurs der integrativen Validation gemacht. Das ist ein Kommunikationskurs. Ja, und die Grundlage ist, Gefühle der betroffenen Person wahrnehmen. Das können wir dank Spiegelneuronen, wissen wir, wie es dem Gegenüber geht. Und dann heißt es, das Gefühl spiegeln und dann wertschätzend darauf eingehen. Und ich dachte mir, nee, ja gut, wenn jemand traurig ist, ich kann vielleicht mitweinen. Und lachen kann ich auch mit lachen. Aber wenn jemand sauer ist, da kann ich das doch nicht spiegeln. Das fühlt sich nicht richtig an. Und dann bin ich in ein Heim gegangen und dachte mir, ich muss das jetzt erleben. Selber erleben. Und ich konnte es mir vom Kopf nicht erklären und ich habe es auch nicht gespürt. Und dann saß da eine Dame und verdammt nochmal war die sauer. Die haute immer auf den Tisch und sagte, das sind alles Idioten um mich herum. Keiner hat eine Ahnung. Ich dachte, okay, wenn ich das jetzt spiegel, dann kriege ich wahrscheinlich eine gescheuert von ihr. Bin da aber trotzdem hin, habe mich hingesetzt und habe auf den Tisch gehauen als erstes, habe gesagt, Sie haben aber auch recht, das sind alles Idioten hier. Da guckte sie mich ganz groß an. Huch, hier versteht mich ja jemand. Und dann haben wir anderthalb Minuten über jeden gewettert, der vorbeikam. War auch ein bisschen befreiend, weil ich kenne das sonst nicht. Und dann ist sie abgelenkt auf mein goldenes Armband, was ich trug. Das klingt jetzt ganz einfach. Und ja, das funktioniert auch nicht immer. Aber wir müssen in die Welt des Betroffenen eintauchen, weil ich weiß doch gar nicht, was bei ihm gerade oder ihr los ist. Das fühlt sich alles ganz anders an, als wir es mit unseren vermeintlich gesunden Augen betrachten. Insofern, wenn ich da eintauche und in das Bedürfnis mitgehe und erstmal validiere, wie wir es bei unseren besten Freunden und Ehepartner eigentlich im Alltag immer tun, ne? Und dann aber gemeinsam ablenke und wertschätzend darauf eingehen, das kann wirklich ganz, ganz tolle Türen öffnen und auf einmal kann man sich wieder gemeinsam auf Augenhöhe begegnen.
Heiner Barth, das Stichwort in die Welt des anderen abtauchen, das ist sicherlich nicht immer so leicht. Sie erleben das nun seit 18 Jahren, wie Ihre Frau sich mit der Erkrankung entwickelt. Ist das manchmal auch so, dass man sagt, ja klar, ich versuche da immer sie auch abzuholen, aber irgendwann kann ich das auch nicht mehr, da reicht es mir auch mal?
Ja, das gebe ich ganz offen zu. Und irgendeiner meiner Vorredner hat gesagt, da muss man auch mal die Fäuste zusammenballen oder halt einfach wieder versuchen, sich abzulenken. Und das tue ich auch. Und nochmal, ich bin froh, dass ich auch gute Bekannte oder gute Freunde habe, die eben sich auch mit drum kümmern. Ich habe meine Kinder zwar teilweise weit weg, aber trotz allem. Und das geht. Aber man muss sich seine Freizeit nehmen, man muss sich seine Erholungsphasen nehmen. Aber ich gehe auch in den Gesprächskreis und ich habe selber eine Therapie, damit ich eben das Tabak, heißt das auf Bayerisch.
Und Heiner Barth, Sie haben es gehört von Frank Hauser, er trägt Ihre Geschichte, was Sie täglich mit Ihrer Ehefrau machen, damit sie eben ihre Bäume pflanzen kann, von rechts nach links, mit im Herzen. Ich danke Ihnen auch für die Schilderung Ihrer Erlebnisse und Erfahrungen und wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles Gute und natürlich auch der ganzen Rest der Familie. Das Dementsein war ein Geschenk für mich, hat uns eine Hörerin geschrieben, Annegret Oehlschläger, auch wenn es zunächst eine starke Belastung war. Aber meine Zeit ihres Lebens, distante Mutter, schreibt uns die Hörerin, plötzlich Körperkontakt suchte und in einer Weise Kontakt zu mir als Tochter aufnehmen konnte, die sehr beglückend war. Das war dann eben das Geschenk. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Christine Fördler. Sie hat schon länger gewartet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Fördler, Sie haben eigene Erfahrungen, also die Sie uns schildern.
Ja, meine Mutter, die war lange sehr stark dement, 5 Jahre, ist letzten Sommer verstorben. Und ja, die Erfahrungen haben sie auch alle gemacht. Wir haben das am Anfang sicher vielleicht auch gar nicht so richtig verstanden, wie jetzt die Entwicklung meiner Mutter da geht und wie sie einfach Dinge dann nicht mehr konnte. Und sie war eine perfekte Hausfrau. Und das Erste, was dann bei ihr eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert hat, war, dass sie die Kaffeemaschine nicht mehr bedienen konnte und so. Und in dieser Phase, wo sich die Demenz so entwickelt hat, da war sie natürlich sehr... Ja, sie hat sehr gehadert und das war irgendwie auch für uns alle eine ganz schwierige Phase. Und ich bin da oft, also ich wohne weit weg, aber ich habe weit weg gewohnt von meiner Mutter. Ich bin da oft dann, wenn ich bei ihr die Wochenenden war, heulend nach Hause gefahren, weil das einfach so schwierige Phasen war. Und als dann die Demenz bei ihr aber quasi über einen bestimmten Punkt hinaus war und sie loslassen konnte sozusagen und die vielen Dinge, die sie jetzt nicht mehr kann, nicht mehr in Frage gestellt hat, da ist sie dann so weich geworden und konnte Körperkontakt auch besser wieder zulassen. Und für uns Geschwister, wir sind 4 Geschwister, waren dann diese letzten auch nochmal 3 Jahre, wo wir eine ganz beglückende Phase mit ihr hatten, wo wir sehr viel mit ihr gesungen haben und einfach nochmal so eine ganz positive, viele positive Erfahrungen mit meiner Mutter machen konnten, die in der Phase, bevor die Demenz so stark fortgeschritten war, einfach ganz schwierig waren.
Und da kommt ein Daumen hoch von Frank Hauser, das möglicherweise ja auch positiv sehen zu dürfen oder das Positive in der Erkrankung sehen zu dürfen. Das ist vermutlich auch gar nicht so einfach.
Ja, ich finde das toll, was die Dame da erzählt, weil das hören wir sehr oft. Also ich habe bei aller Tragik, die diese Krankheit hat, hören wir sehr oft von Angehörigen, dass das nochmal eine Gelegenheit war, was über die eigene Familie zu lernen, Nähe zu empfinden, Nähe zu geben und wie die Dame das ja auch sagte, sogar zu empfangen. Ne? Oft hat man, gestern hat mir noch ein Mann gesagt, wir haben jetzt Zeit füreinander, das haben wir uns leider nie genommen. Das ist wichtig und das ist richtig.
Christine Fördler, auch Ihnen einen ganz herzlichen Dank für Ihre Schilderungen, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Karl-Heinz Elsner, ich weiß, dass Sie Ihre Erlebnisse auch niedergeschrieben haben. Sie haben ein Tagebuch geschrieben. Wie wichtig war es für Sie, das Erlebte auch so noch dann immer zu verarbeiten bzw. niederzulegen?
Das hat mir sehr viel bedeutet, weil ich das immer loswerden wollte, was ich da gerade erlebt habe mit ihr. Und da ich mit keinem reden konnte in dem Moment, habe ich das alles aufgeschrieben und möchte jetzt aus diesem, das heißt nicht möchte, ich mache aus diesem Tagebuch, jetzt schreibe ich ein Buch, um vielleicht anderen zu helfen, die vielleicht dieselbe Situation erleben und dann sagen, oh, das haben andere auch erlebt und der hat das dann so geregelt. Versuchen wir es mal. Also das möchte ich gerne.
Sophie Rosentreter, Sie verstehen sich auch als Demenzaktivistin und tragen welche Botschaft zum Abschluss dieser Sendung noch in unsere Gesellschaft?
Oh, ich habe es am Anfang schon gesagt, Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Machen Sie sich sichtbar, informieren Sie sich und nehmen Sie Hilfe an.
Frank Hauser.
Ja, ja, ja. also. Nochmal von mir auch der Ausruf, lassen Sie sich helfen. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Ich verstehe das nicht. Das Missvertrauen. Suchen Sie, was Sie Hilfe kommen, bei den Nachbarn, wenn es geht, Organisationen. Sie werden Ihre Kräfte brauchen. Die können Sie am besten verwenden, wenn Sie alle Hilfe annehmen, die Sie kriegen können. Gehen Sie nach draußen oder rufen Sie den nächsten Seniorenberater und bleiben Sie nicht alleine.
Und damit verbunden dann der Appell eben auch an die Nachbarn, auch das haben wir in dieser Sendung gelernt, offen zu sein, wenn Sie Menschen begegnen, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind. Familien im Ausnahmezustand, wenn Angehörige an Demenz erkranken, darum ging es heute hier in der Lebenszeit. Ich bedanke mich allen Gästen, dass Sie so offen über Ihre Erfahrungen gesprochen haben und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Petra Ensminger.